Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske. Guten Morgen. Wir beginnen die Sendung mit einer Nachricht aus Rumänien. Das Land stoppt die umstrittene Justizreform und bekommt dafür Lob von der EU. Außerdem blicken wir nach Spanien. Dort protestieren Kurierfahrer für bessere Arbeitsbedingungen. Sie trauern um den Tod eines 23-jährigen Mannes, der während der Arbeit überfahren wurde. Und Sie hören in dieser Sendung eine Reportage aus dem russischen Perm, in der Sie erfahren, wie der Zweite Weltkrieg im dortigen Geschichtsunterricht behandelt wird. In Rumänien hat die Ministerpräsidentin Vasilica Viorica Dăncilă die umstrittene Justizreform gestoppt. Das Gesetz hätte wohl vor allem den Mächtigen im Land das Leben erleichtert. Es sah vor, die Strafe für Amtsmissbrauch zu halbieren und außerdem sollte Korruption nicht mehr so lange verfolgt werden können. Die EU hatte Rumänien deshalb mit einem Rechtsstaatsverfahren gedroht und selbst der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis hatte sich geweigert, das Gesetz zu unterzeichnen. Über die Hintergründe habe ich vor der Sendung mit meinem Kollegen Norbert Mapes-Niedek gesprochen und zuerst habe ich ihn gefragt, was die Ministerpräsidentin dazu gebracht hat, die Justizreform jetzt zu stoppen.
Nun, der Druck ist einfach enorm stark geworden und der Druck kam von vielen Seiten. Also einmal von der Justiz. Am Montag ist Livio Dragnea verhaftet worden, der Vorsitzende der regierenden Sozialdemokratischen Partei. Der gehört auch die Regierungschefin an, Viorica Dăncilă. Und er war es, der aus dem Hintergrund ihre Politik eigentlich bestimmt und gelenkt hat. Und ohne ihn kann sie diesem Druck wohl kaum standhalten. Dann kam der Druck natürlich auch vom Wähler. Die Partei hat vor 10 Tagen bei der Europawahl eine empfindliche Schlappe hinnehmen müssen, praktisch die Hälfte ihrer Wähler verloren. Und sie hat eigentlich immer dominiert bei allen Wahlen seit den 90er Jahren. Und jetzt liegt sie hinter der Opposition klar zurück und dann auch noch gleich auf mit einer neu gebildeten reinen Antikorruptionspartei. Dann gab es natürlich Druck aus Brüssel, von der EU-Kommission, von der sozialdemokratischen Parteienfamilie in der EU, vor allem vom Spitzenkandidaten Frans Timmermans und Druck vom Präsidenten, von Klaus Iohannis, der scharf gegen die sogenannte Justizreform auftritt, dabei aber dann sehr korrekt und sehr verfassungstreu agiert und damit praktisch das Gegenbild abgibt zu dem sozialdemokratischen Parteivorsitzenden Dragnea. Und das natürlich aus der Straße, von der Straße. Es gibt immer wieder große Demonstrationen und Druck aus der eigenen Partei. Also dieser Kurs der Justiz, das Genick zu brechen, der stößt auch innerhalb der Sozialdemokratie zunehmend auf Opposition.
Dăncilă hat jetzt angekündigt, Rumänien wolle eng mit der EU zusammenarbeiten. Bislang galt sie allerdings eher als Marionette von Parteichef Livio Dragnea. Wie viel Vertrauen kann man denn ihrer Aussage überhaupt schenken?
Ja, dass sie es könnte, die jetzt diesen Kurswechsel auch tatsächlich vollzieht und nicht nur ankündigt, das glaubt eigentlich niemand. Viorica Dăncilă kommt aus dem Kreis Teleorman an der Grenze zu Bulgarien. Das ist die Heimat von Parteichef Dragnea. Und er hat sie in die Politik geholt als Pressesprecherin, erst auf lokalem Niveau, hat sie dann mit nach Bukarest mitgenommen. Und sie war und ist auf dem politischen Parkett nach wie vor sehr unsicher und hat auch bis vor ganz kurzer Zeit nie gezeigt, dass sie sich irgendwie von ihrem Parteichef emanzipieren wollte. Und wenn sie jetzt so einen radikalen Schwenk vollziehen will, dann wird sie ihn selbst wohl kaum überstehen. Es gibt dann allerdings sicher einen Machtkampf in der Partei. Und andere, die sich bisher hinter Dragnea versteckt gehalten haben, haben natürlich auch ein Interesse daran, dass der Justiz Fessel angelegt werden. Andere allerdings wollen diese Politik wirklich aufgeben.
Nichtsdestotrotz, die EU, allen voran Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, hat den Stopp der Justizreform gelobt. Und auch Juncker hat gesagt, man wolle jetzt eng mit Rumänien zusammenarbeiten. Was sind das denn für konkrete Projekte, die die EU und Rumänien angehen wollen?
Ja, da geht es natürlich immer vor allem um die Justizreform. Die hat zuletzt alles überstrahlt und die wird wohl auch weiter im Vordergrund stehen. Sie ist ja auch noch nicht völlig vom Tisch. Man weiß ja auch noch nicht, was die Ankündigung von Dancila nun konkret bedeutet. Korruption jedenfalls ist nach wie vor das große Thema. Rumänien und Bulgarien, die beide 2007 beigetreten sind, stehen unter besonderen Beobachtungen, im sogenannten Verifizierungsmechanismus, der jährlich da Berichte an die Kommission schickt. Und der letzte Bericht war vernichtend, gerade wegen der Justizreform. Korruption ist ein Riesenthema. Der Streit zwischen der Justiz und den Parteien wohlgemerkt, das ist jetzt nicht nur die sozialdemokratische, der währt auch schon sehr lange. Aber dass Rumänien jetzt deswegen immer in den Schlagzeilen ist, das ist eigentlich positiv, denn es ist auch Ausdruck der Tatsache, dass Korruption hier ja wirklich bekämpft wird. Die Justizreform wurde von der Sozialdemokratischen Partei ja angestrengt, damit das nicht mehr so stark und so streng geschieht. Und die Bekämpfung, die war sehr effektiv. Etliche ehemalige Minister sitzen im Gefängnis, ein ehemaliger Regierungschef hat eine Haftstrafe verbüßen müssen. Dabei ist Rumänien, das man jetzt immer mit Korruption assoziiert, gar nicht das korrupteste Land in der EU. Also in dem berühmten Korruptionsindex von Transparency International, da liegt Bulgarien weit vorn und auch Ungarn hat noch schlechtere Werte als Rumänien. Kroatien liegt gleich auf, nur hört man halt wenig davon, weil die Korruption dort nicht bekämpft wird und entsprechend auch nicht in die Medien kommt. Und man muss wissen, dass in Rumänien Politiker für Verfehlungen ins Gefängnis kommen, die anderswo, auch in westlichen Ländern, jetzt gar nicht oder weit weniger hart bestraft würden. Also Dragnea musste seine Strafe jetzt antreten, weil er zwei Staatsangestellte für seine Partei hat arbeiten lassen. Und das, möchte ich mal sagen, ist in vielen Ländern gang und gäbe, ohne dass da jetzt ein Hahn danach krähen würde.
Norbert Mapesnidik erklärte, warum die Justizreform in Rumänien gestoppt wurde. In europäischen Großstädten gibt es seit einigen Jahren ein neues Prekariat. Selbstständige Kuriere, die für Uber mit dem Taxi oder für Foodora und Deliveroo mit dem Fahrrad Essen ausfahren, sie leiden unter den schlechten Arbeitsbedingungen. Faire Löhne, feste Arbeitszeiten und Lohn trotz Krankheit. Von all dem, was Gewerkschaften über Jahrzehnte für Arbeitnehmer ausgehandelt haben, profitieren sie nicht. In Spanien protestieren die Arbeiter jetzt dagegen. Anlass ist ein tragischer Unfall. In Barcelona wurde ein 23-jähriger Nepalese während der Auslieferung eines Menüs von einem Fahrzeug der Stadtreinigung überfahren. Julia Macher berichtet.
Die Zentrale des spanischen Lieferdiensts Glovo in Barcelona. Vor dem Bürogebäude haben sich schweigend ein paar Dutzend Menschen versammelt, Kollegen des tödlich verunglückten Kuriers. Einige von ihnen verbrennen ein paar der charakteristischen quadratischen Lieferboxen. Der Tod des 23-jährigen Kuriers empört die Menge, aber auch das knappe, bedauernde Kommuniqué der Firma. Auch Badr Edine Hilali hat der Fall empört. Er habe den jungen Nepalesen flüchtig gekannt, erzählt der Kurier, der für die Konkurrenzfirma Deliveroo arbeitet. Der Unfall hätte jedem Rider passieren können. Die digitalen Kuriere erhalten ihre Aufträge via App. Arbeitsstunden und Strecken weist ein Algorithmus zu. Wer gut und schnell arbeitet, erhält mehr Aufträge. Da flitzten manche schon mal bei Rot über die Ampel. Wenn du zu spät kommst, wirst du bestraft. Wenn das Essen, das du lieferst, kalt ankommt, weil du im Restaurant zu lange in der Schlange gestanden hast, wirst du bestraft. Und wenn du nicht arbeitest, arbeitet jemand anders. Ein Rider arbeitet, 10 warten auf den nächsten Job. In spanischen Großstädten wie Madrid, Barcelona oder Saragossa sind mehrere tausend Menschen als Rider unterwegs. In dem Land, dessen Arbeitslosenquote immer noch bei etwa 14%, bei unter 25-Jährigen sogar bei knapp 34% liegt, ist die Nachfrage nach solchen Jobs groß, vor allem unter Geringqualifizierten und Migranten. Es gibt ein paar Spitzenverdiener, aber die Mehrzahl erhielte nicht mehr als 700 € im Monat, heißt es aus der Branche. Dazu kämen die vergleichsweise hohen und stetig steigenden Sozialabgaben für Selbstständige. Auch deswegen arbeiten viele Rider schwarz. Über das Konto eines offiziell und regulär als selbstständig gemeldeten Kuriers sowie der tödlich verunglückte Nepalese. Da seine Firma das theoretisch hätte wissen müssen, hat die Gewerkschaft UGT Strafanzeige gegen Glovo erstattet. Anwalt Bernardo Garcia. Glovo stellt, aus unserer Sicht unter Missachtung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen, tausende Rider ein. Dabei nutzt die Firma die Notlage dieser Menschen, oft Migranten, aus. Glovo hat die technischen Möglichkeiten zu erkennen, ob auch wirklich die Person, die angemeldet ist, den Lieferauftrag ausführt oder jemand anders. Glovo und andere Firmen tolerieren diesen Missbrauch zu ihrem unternehmerischen Nutzen. Die Proteste in Barcelona haben ein Schlaglicht auf die Missstände der Branche geworfen. In Madrid befindet derzeit ein Arbeitsgericht über die Scheinselbstständigkeit von über 530 Kurieren der Plattform Deliveroo. Für Bernardo Garcia ist die Sachlage klar. Die Kuriere sind nicht selbstständig, sondern abhängig beschäftigt. Indizien dafür sind die Abhängigkeit der Kuriere von der Plattform und die Fremdbestimmung. Preise und Kunden bestimmen nicht die Kuriere, sondern die Plattform. Die Kuriere verfügen auch nicht über die notwendige Infrastruktur. Allein Fahrrad und Handy reichen nicht aus, um wirklich selbstständig arbeiten zu können. Dazu kommt die Verfügbarkeit. Das alles sind Merkmale einer abhängigen Beschäftigung. Bisher haben in Spanien 4 Urteile den Klagen auf Scheinselbstständigkeit Recht gegeben. Ebenso viel unterstützen die Argumentation der Plattformen. Badr Edine Hilali, Präsident des von ihm mitgegründeten Vereins der selbstständigen Rider, will keine Festanstellung, sondern als Freelancer zu fairen Bedingungen arbeiten.
Queremos una cierta autonomía.
Als Selbstständige wollen wir selbstständig handeln können, also Preise und Arbeitszeiten mitbestimmen, sagt er. Seine Kollegen in Barcelona und Madrid gehen noch einen anderen Weg und haben Kurierkooperativen gegründet als lokale und ethisch korrekte Alternative zu Marktriesen.
Julia Macher berichtete über den Kampf spanischer Kuriere für bessere Arbeitsbedingungen. Der große Vaterländische Krieg. Diese aus Sowjetzeiten stammende Bezeichnung für den Zweiten Weltkrieg ist in Russland bis heute weit verbreitet. Dazu passt die offizielle Erzählung, dass die Rote Armee heldenhaft und selbstlos den Faschismus niedergekämpft hat. Kritische Punkte werden darin oft ausgeblendet, die mörderische Politik Stalins etwa oder der Umgang mit vielen sowjetischen Kriegsgefangenen. Diejenigen, die die Gefangenschaft überlebten und es schafften, in die Sowjetunion zurückzukehren, sie wurden dort oft als Verräter angesehen. Wie über diese Vergangenheit an russischen Schulen gesprochen wird, Andrea Remsmeier war in einer Schulstunde dabei.
Eine weiße Tafel, eine Beamerleinwand, eng gestellte Tischreihen. Geschichtsunterricht in einer Berufsschule für Informationstechnologie in Perm. Lehrerin Olga Marasanova begrüßt die Klasse.
Willkommen an alle. Heute geht es um die Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkriegs. Ich freue mich, dass wir dazu einen Vertreter Deutschlands begrüßen können. Er leitet die Kulturprogramme der russischen Goethe-Institute, Wassily Nikolajewitsch Kusnezow.
Olga Marasanova blickt zufrieden auf die gut gefüllten Stuhlreihen. Der Zweite Weltkrieg scheint zu interessieren.
Im stressigen Alltag denkt man natürlich eher wenig über so etwas nach. Es ist ja auch schon lange her. Aber ich bin überzeugt, den Stolz auf unsere Väter und Großväter, die großen Helden des Krieges, den fühlt bei uns jeder.
Erzählt ein Schüler. Die Helden des Krieges, das ist das Stichwort. Olga Marasanova hat einen ungewöhnlichen Zugang für das Thema gewählt. Auf der Beamer-Leinwand erscheint ein Kinoplakat des Hollywood-Blockbusters Avengers Infinity War aus dem Jahr 2018. Der Unendlichkeitskrieg der Heldengemeinschaft Avengers gehe auf eine US-amerikanische Comicserie aus dem Haus Marvel zurück und habe eine lange Vorgeschichte, berichtet die Lehrerin. Dann zeigt sie Comic-Szenen aus verschiedenen Jahrzehnten. Superhelden gegen Superschurken. In ihrer Frühzeit sind die Abenteuer der Marvel-Geschöpfe die Antwort der USA auf Nationalsozialismus und Holocaust. 1941 verpasst Captain America Adolf Hitler einen saftigen Kinnhaken. 2018 führen die Avenger-Helden einen verlustreichen Kampf gegen einen intergalaktischen Bösewicht. der mit einem Fingerschnippen die Hälfte aller Lebewesen im Universum auslöscht.
Praktisch nichts bleibt zurück. Die Hälfte der Bevölkerung verschwindet und es ist nicht klar, ob sie je wieder auftauchen wird. So ähnlich war es im Dritten Reich ja auch. Welche Menschen sind denn damals verschwunden, ohne eine Spur zu hinterlassen?
Zu dieser Frage fällt der Klasse vieles ein. Juden, Kommunisten, Homosexuelle, Zigeuner. Diese Begriffe fallen schnell. Die Lehrerin aber scheint noch nicht zufrieden. Ich verstehe Ihre Frage nicht, unterbricht ein Schüler das ratlose Schweigen. Und dann? Sie meinen doch nicht etwa die Kriegsgefangenen? Olga Marasanova beamt eine Zahlentabelle an die Leinwand.
Wir sprechen über mindestens 4 Millionen sowjetische Menschen, die in den Jahren des Zweiten Weltkriegs in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten sind. Über die Hälfte davon bereits 1941-42. Wie lassen sich diese enormen Zahlen erklären?
Ein Schüler meldet sich. Der Roten Armee fehlten die Offiziere, weil diese in den Jahren der großen Säuberung hingerichtet worden waren, sagt er. Die Lehrerin referiert über Hitlers Blitzkriegsstrategie und über die nationalsozialistische Rassentheorie, die die slawischen Gefangenen als Untermenschen einstufte. Den Schülerhinweis übergeht sie schnell. Und das, obwohl die große Säuberung, der unter Stalin viele führende Militärs zum Opfer fielen, auch in internationalen Historikerkreisen als wichtiger Grund für die hohen Verluste der Roten Armee gilt. Dann erteilt die Lehrerin dem Vertreter des Goethe-Instituts das Wort. Wie gehen die Deutschen heute mit ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit um? Will sie von Wassily Kusnezow wissen.
Das Thema Holocaust stand in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland dauerhaft im öffentlichen Fokus. Auch von Seiten Israels gibt es ja ein großes Interesse an dem Thema. Die Opferkategorie der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter, und die ist ja auch nicht klein, hat dagegen lange keine große Rolle in der deutschen Gedenkkultur gespielt. Erst seit kurzem werden Stimmen laut, die sagen, liebe Freunde, es gibt Menschen, die bei uns in Industrie und Landwirtschaft unter Zwang ihren Beitrag zu unserem Wirtschaftswachstum geleistet haben.
Es wird eine facettenreiche Unterrichtsstunde, die sowohl den deutschen als auch den US-amerikanischen Blick auf den Zweiten Weltkrieg zeigt. Ein frischer Ansatz, modern und jugendgerecht präsentiert. Die Helden und Schurken dagegen, die die sowjetische Propaganda kreiert hat, hinterfragen die Schüler in dieser Stunde nicht. Die Gulags für die Heimkehrer aus den deutschen Kriegsgefangenenlagern bleiben unerwähnt. Der Name Josef Stalin fällt in 90 Unterrichtsminuten nicht ein einziges Mal. Dann geht die Stunde zu Ende. Für ihr Schlusswort beamt Olga Marasanova noch einmal eine Filmszene aus dem Avengers-Film auf die Leinwand.
Kann ein Krieg zu Ende sein, solange die Kriegsgefangenen nicht heimgekehrt sind, die Deutschen nicht und die Sowjetischen nicht? Solange wir noch nicht einmal ihren Namen kennen? Ich denke nicht. Genau das ist die Botschaft des Marvel-Films Infinity War.
Wie Kriegsgefangenschaft an russischen Schulen aufgearbeitet wird, das erzählte Ihnen Andrea Remsmeier. Damit geht die Sendung Europa heute zu Ende. In Tag für Tag mit meinem Kollegen Levent Aktoprak geht es gleich darum, dass die Bevölkerung in Israel zunehmend religiöser wird. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Ann-Kathrin Jeske. Kommen Sie gut durch den Tag. Musik